Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung.
Wir begrüßen heute zwei exzellente Gäste dazu, und zwar Professor Christoph Bauer und Dr. Serafin von Rohn. Herzlich willkommen an Sie beide.
Guten Tag.
Schön, dass wir hier sind. Danke.
Herr Bauer, Sie sind Professor für Energiewirtschaft an der TU Darmstadt und Sie beschäftigen sich dort unter anderem mit Fragen der Energieversorgung. Und Herr von Rohn, Sie sind geschäftsführender Direktor der Forschungsstelle für Energiewirtschaft, kurz FFE, und außerdem auch Podcast-Host des Podcasts Redispatch. Liebes Publikum, große Empfehlung von uns da. Bitte hören Sie da auf jeden Fall so schnell wie möglich rein.
Ja, wir sprechen heute mal wieder über den deutschen Strommarkt, über unser Stromsystem mit unseren Netzen. Und dazu sprechen wir über drei Hauptpunkte. Einmal über die, ja, allseits bekannten Dunkelflauten, dann über das Gegenteil von einer Dunkelflaute, nämlich einem Hellsturm, offensichtlich auch in Zukunft ein Riesenproblem oder Herausforderung, sollte man lieber sagen. Und dann sprechen wir auch in diesem Podcast über, vielleicht über Alternativen des sogenannten Merit-Order-Prinzips. Herr Bauer, fangen wir mal an. Wenn Sie dem deutschen Stromsystem heute ein Zwischenzeugnis ausstellen würden, welche Schulnoten würden Sie da so vergeben?
Da ergibt sich ein sehr gemischtes Zeugnisbild. Also ich würde der Versorgungssicherheit und der CO2-Intensität die Note 2 geben, der Kosteneffizienz eine 4- und der Zukunftsorientierung eine 5. Und deswegen, es ist ja ein Zwischenzeugnis, ist die Versetzung gefährdet. Das ist natürlich erläuterungsbedürftig. Fangen wir mit der Versorgungssicherheit an. Die ist deshalb noch relativ gut, weil wir im Stromnetz aus der Vergangenheit Kapazitätsreserven hatten, die wir in den letzten Jahren aufzehren konnten. Mittlerweile kommt es zwar immer häufiger zu Engpässen in den Netzen, aber insbesondere die Übertragungsnetzbetreiber machen einen wirklich sehr guten Job im mittlerweile fast permanenten Krisenmanagement. Das heißt, dass sie greifen oft mehrfach täglich in das Geschehen im Strommarkt ein. Sie weisen Kraftwerke an, ihre Leistung zu reduzieren oder abzuschalten, und andere werden dazu aufgefordert, außerplanmäßig ihre Leistung zu erhöhen. Im Bedarfsfall haben die Übertragungsnetzbetreiber sogar im Ausland fest kontrahierte Kraftwerke zur Verfügung, die sie, falls nötig, aufrufen können. Und wenn wir in den schon zitierten Dunkelflauten dann sehr hohen Verbrauch und nicht genügend eigene Kraftwerke am Netz haben, dann hilft uns, wenn auch mit extrem hohen Preisen, das Ausland. Nicht etwa, weil dort die Erzeugung billiger wäre als bei uns, sondern weil es bei uns schlicht nicht mehr gibt. Das alles ist natürlich sehr teuer und treibt sowohl die Netzentgelte kontinuierlich nach oben und zunehmend auch die Strompreise.
Jetzt sagen Sie ja, das war vor 5 Jahren noch alles in Ordnung und jetzt fährt das Ding tatsächlich irgendwie gegen die Wand. Ist es tatsächlich so dringend?
Ein funktionierendes Stromsystem steht auf 2 Säulen. Nämlich einmal ein technisch stabil ausreichend dimensioniertes Netz mit einem verursachungsgerechten Netzentgeltsystem und Marktregeln, die einigermaßen zuverlässig sicherstellen, dass sich Angebot und Nachfrage gegenseitig beeinflussen und einigermaßen stabile Preissignale liefern. Und ja, alle genannten Komponenten laufen derzeit aus dem Ruder. In den letzten 10 Jahren haben wir gigantische Kapazitäten, insbesondere an Wind und Photovoltaik, aufgebaut. Und deren Investitionen müssen sich nicht aus ihren Erlösen im Markt finanzieren, sondern ihre Erträge werden im Rahmen des EEG über einen Zeitraum von 20 Jahren zunächst durch eine Umlage und mittlerweile aus dem Staatshaushalt garantiert. Im letzten Jahr waren das knapp 20 Milliarden. Die variablen Kosten dieser Erzeugung liegen aber bei 0 oder knapp darüber. Deshalb produzieren die Anlagen halt auch noch bei einem Strompreis von knapp über 0 und großenteils sogar bei negativen Preisen. Das heißt, sie produzieren in diesen Zeiten keinen ökonomischen Nutzen oder sogar einen Schaden und werden dennoch entlohnt. Mittlerweile muss deswegen immer häufiger Strom bis über 15 Gigawatt ins Ausland exportiert werden, und zwar wie ein Abfallprodukt zu negativen Preisen, also quasi Entsorgungskosten. Aber selbst diese extrem teure Scheinlösung steht auf tönernen Füßen, denn auch unsere Nachbarn haben anspruchsvolle Ausbauziele und sie werden immer weniger dazu in der Lage sein, die deutschen Überschüsse zu entsorgen. Das ist die Angebotsseite. Es gibt aber auch gravierende Auswirkungen auf das Netz, weil die Ertüchtigung unseres Netzes viel langsamer voranschreitet als der Ausbau der Erneuerbaren. Und das führt zum Beispiel dazu, dass der Windstrom im Norden mangels Kapazität nicht in den Süden transportiert werden kann. Also müssen die Windenergieanlagen abgeregelt werden. Im Gegenzug müssen dann die Kraftwerke im Süden hochfahren. Diese Entschädigungen und Vergütungen waren im letzten Jahr so bei rund 2 Milliarden Euro. Die werden auch von der Allgemeinheit getragen im Rahmen der Netzentgelte. Tendenz steigend, denn der Windausbau schreitet nach wie vor schneller voran als der Netzausbau.
Herr von Rohn, holen wir Sie mal ins Gespräch. Dieselbe Frage an Sie. Welche Schulnoten würden Sie denn derzeit vergeben?
Also auch ich würde hier verschiedene Disziplinen oder Fächer sehen. Starten wir bei der Erzeugung. Da ist tatsächlich in den letzten Jahren, in der jüngsten Vergangenheit sehr viel passiert. Das heißt, ein starker Ausbau bei Photovoltaik, ein jetzt hochfahrender Ausbau bei der Windkraft, also bei Ausbau Erneuerbare. Isoliert betrachtet würde ich dort eine 2 geben. Hingegen die ergänzenden Kapazitäten, die dann zu den Zeiten einspringen, wenn Wind und PV nicht da sind, das ist ja jetzt leider noch gescheitert in der letzten Legislatur und das ist aber dringend notwendig. Also da kann man wirklich sagen, Stand jetzt, weil es noch nicht auf dem Weg ist, eher eine 5 oder 6. Dann brauchen wir natürlich ergänzend zur Erzeugung Flexibilität. Flexibilität, da denken wir natürlich als erstes an Speicher. Wir sind ja hier auch da in dem entsprechenden Podcast. Da ist in den letzten Jahren, was die Batteriespeicher angeht, sehr, sehr viel passiert. Also dort auch eine Topnote 1-2, wobei man dann natürlich wieder darüber reden muss, sie vernünftig systemisch einzusortieren. Also sind sie am richtigen Ort und kriegen sie auch die richtigen Preissignale entsprechend und fahren dann systemdienlich. Der zweite Aspekt, Flexibilität, ist, man braucht ja nicht zwingend eine Batterie, man kann ja auch funktionale Speicher nutzen, also Flexibilitäten auf der Verbrauchsseite, beispielsweise Demand Response in der Industrie, aber auch die kleinen Speicher in den Haushalten fahren jetzt nicht unbedingt systemdienlich und die riesige Potenziale, das war ja bei hier im Podcast auch schon ein Thema, durchs bidirektionale Laden schlummern sozusagen, aber sie schlummern eben, weil sie noch nicht entsprechend erschlossen sind und die entsprechenden Signale fehlen. Dann nächste Disziplin, Netze. Auch dort würde ich unterscheiden. Auf der Verteilnetzebene ist sehr viel Gutes passiert. Also das wird häufig übersehen, dass ja ein Großteil des Ausbaus der Erneuerbaren eben in den Verteilnetzen passiert und darauf auch schon reagiert wurde. Also schon in der Vergangenheit große Investitionen getätigt wurden und die Verteilnetzbetreiber auch fleißig dabei sind. Und die also da würde ich auf jeden Fall eher auch eine 2 geben, aber das ist noch nicht zu Ende. Und bei den Übertragungsnetzbetreibern, ja, da sind wir hinten dran. Das hat Herr Bauer gerade schon sehr schön gesagt. Da muss natürlich was passieren im Übertragungsnetzausbau. Aber da ist jetzt auch doch einiges an Projekten gestartet worden im letzten Jahr. Da würde ich dann vielleicht so eine 4 geben. Und dann gibt es noch ein ganz wichtiges Querschnittsthema, was häufig übersehen wird, damit das Ganze auch funktioniert mit diesen ganzen vielen kleinteiligen Anlagen. Das ist das Thema Digitalisierung. Und da haben wir einen massiven Nachholbedarf. Und wenn wir das nicht hinkriegen, funktioniert das ganze Zusammenspiel nicht. Und da würde ich leider eher eine 5 bis 6 geben. Da muss jetzt wirklich ganz schnell was passieren, damit wir überhaupt diese ganzen Anlagen in so einem dezentralen System orchestrieren können.
Herr Bauer, jetzt knüpfen wir mal an dieser Dunkelflaute an. Herr von Rohn hat gerade gesagt, Lastverschiebung oder Flexibilitäten. Jetzt mal ganz grundsätzlich, funktioniert eigentlich so eine wetterorientierte Energiewirtschaft in der Realität? Ist das überhaupt denkbar, dass das am Ende nur von Wind und Solar leben kann, unsere Wirtschaft?
Lassen Sie mich zunächst mal auf diese extremen Preisausschläge in Dunkelflauten mit einem hohen Stromverbrauch zu sprechen kommen. Die treten ja vorzugsweise in den frühen Abendstunden an Werktagen mit kalter Witterung auf, also fast ausschließlich in den Wintermonaten. Wenig Wind trifft auf einen hohen Stromverbrauch und auf ein sehr geringes Angebot aus Erneuerbaren. Und damit kamen wir in der Vergangenheit gut klar, weil wir ausreichend gesicherte Leistung aus Kohle-, Kernkraft- und Erdgaskraftwerken hatten. Es hat man aber beschlossen, im Rahmen des Kohleausstiegs Jahr für Jahr diese gesicherten Kapazitäten nach unten zu fahren. Das waren allein in den letzten beiden Jahren rund 10 Gigawatt und bei einer Höchstlast in unserem Netz von rund 75 Gigawatt ist das natürlich erheblich. Und eigentlich sollten die stillgelegten Kraftwerke durch wiederum öffentliche subventionierte Kraftwerke ersetzt werden und die, so zumindest die Vision, sollten dann später einmal mit grünem Wasserstoff betrieben werden. Das hat aber, wie auch schon erwähnt, die Politik nicht hinbekommen. Und jetzt kommt das Skurrile. Statt dass man dann gesagt hat, stopp, das funktioniert so nicht, wir müssen erstmal auf die Bremse treten, bis wir Ersatz haben, wurde und wird munter weiter abgeschaltet. Bei einem knapperen Angebot steigen nun mal die Preise, immer teurere Kraftwerke werden aufgerufen, bis es selbst bei sehr hohen Preisen keine zusätzliche Leistung mehr gibt. Die Eigenerzeugung der Industrie läuft dann längst am Anschlag. Und dann fangen in der Tat bei diesen Knappheitspreisen Industriebetriebe an, ihre Produktion zu reduzieren, weil der dadurch eintretende Verlust immer noch erträglicher ist als die Kosten durch die exorbitant hohen Preise. Und da Deutschland glücklicherweise mit seinen Nachbarländern gut vernetzt ist, finden in solchen Situationen mittlerweile Importe in Rekordhöhe statt. Allerdings steigen dabei auch die Preise bei den Nachbarn. Und darüber sind die not amused. Die kündigen nämlich bereits an, notfalls die Kapazitäten an ihren Grenzen zu reduzieren, weil sie nicht einsehen, dass sie die deutschen Fehlplanungen ausbaden sollen.
Jetzt haben Sie das gerade schön beschrieben, diese komplizierte Situation gerade. Was ist denn Ihre Prognose für die Zukunft? Wie wird sich das jetzt in den nächsten Jahren, diese Herausforderung, entwickeln?
Das kann man relativ einfach vorhersagen. Laut Plan sollen nämlich bis 2030 noch einmal 7 Gigawatt an gesicherter Leistung aus dem Markt genommen werden. Und das wird ganz sicher nicht funktionieren. Und wie immer, wenn man über lange Zeit es versäumt, sich auf eine sicher vorhersagbare Situation vorzubereiten, hilft am Ende nur eine radikale Maßnahme. Das heißt, es wird kein Kraftwerk mehr abgeschaltet, bis Ersatz da ist. Kraftwerke, die nach dem Willen des Betreibers stillgelegt werden sollen, weil sie sich einfach nicht mehr rentieren, kommen in die Netzreserve. Und die Reservekraftwerke müssen in den Wintermonaten wieder am Markt teilnehmen können. Das wurde während der Erdgaskrise ja bereits erfolgreich praktiziert. So würde man die Probleme einigermaßen in den Griff bekommen. Aber um das ganz klar zu sagen, der Kohleausstieg kann dann so nicht weitergehen.
Ja, Herr von Rohn, Sie analysieren diese energiemarktwirtschaftliche Situation ja in Ihrem Podcast Redispatch. Nochmal ganz große Empfehlung von unserer Seite. Wir verfolgen das tatsächlich jede Woche, was Sie da so senden. Jetzt den Kohleausstieg nochmal weiter verschleppen, damit wir gesicherte Leistung am deutschen Stromnetz haben. Wie klingt das für Sie?
Also wir wollen ja aus der Kohle aussteigen, um die CO2-Emissionen runterzubringen. Das ist ja das Ziel, das eigentliche. Und ein Kohlekraftwerk, was noch nicht abgeschaltet ist, sondern aus Systemsicherheitsgründen noch am Netz bleibt und eingesetzt werden kann, ist natürlich fürs Klima nicht besonders schädlich, wenn es nur selten läuft. Also jetzt aus der Motivation heraus, wir wollen raus aus der Kohle, um die CO2-Emissionen runterzukriegen, sehe es noch nicht kritisch, wenn wir ein Kohlekraftwerk noch nicht abreißen, sondern erstmal noch in der Übergangszeit noch länger am Netz lassen, um hier sozusagen die Systemsicherheit zu behalten. Kritisch ist natürlich der Ersatzaufbau von neuen Kraftwerken, die klimafreundlicher sind. Die sind ja auch schon klimafreundlicher, wenn sie erstmal mit Erdgas betrieben werden, weil auch ein Erdgaskraftwerk weniger CO2 emittiert als ein Kohlekraftwerk und perspektivisch dann irgendwann auch mit Wasserstoff betrieben werden kann. Das ist der Knackpunkt. Da müssen wir ran, möglichst schnell im Prinzip diese Ersatzkapazitäten aufbauen. Und Herr Bauer hat es ja schon richtig gesagt, solange wir das nicht hinkriegen, ist es einfach aufgrund der Berechnungen der Übertragungsnetzbetreiber im Sinne der Versorgungssicherheit notwendig, dass ausreichend Kapazitäten noch am Netz bleiben. Und das sind dann teilweise eben diese Kohlekraftwerke, die aus marktlichen Gründen tatsächlich sogar gerne rausgehen würden, aber dann sozusagen nicht dürfen.
Vielleicht mal ganz grundsätzlich, aber halten Sie diese Gaskraftwerke, die in Zukunft dann auch für Wasserstoff geeignet sein sollen, grundsätzlich für sinnvoll als Reserve?
Grundsätzlich halte ich das für sinnvoll, wenn wir ein klimaneutrales Stromsystem als Zielbild haben wollen, weil wir werden immer Situationen haben, wo nicht genug Erzeugungskapazität da ist. Die werden dann vielleicht immer seltener werden, weil wir entsprechend auch überbauen an erneuerbaren Energien, mehr Flexibilität, mehr Speicher drin haben. Aber Versorgungssicherheit muss gewährleistet sein. Und für diese Stunden, je nach Modell, sieht man die dann mit 300 bis 500 Stunden im Jahr laufen. Diese Kraftwerke brauchen wir die. Und damit kriegen wir auch diese Erzeugungsüberschüsse aus dem Sommer, teilweise in den Winter, diese Art der saisonalen Speicherung, hohe Erzeugung im Sommer, Wasserstofferzeugung, die muss jetzt nicht zwingend nur in Deutschland passieren, wir haben ein europäisches System, die kann auch in Spanien passieren, dann in den Winter und können dann sozusagen hier wieder Strom erzeugen.
Dann lassen Sie uns an dieser Stelle auch mal hart über Kosten reden. Herr Bauer, wenn man Ihnen so zuhört, dann kriegt man es so ein bisschen, ich jedenfalls, mit der Angst zu tun. Wir subventionieren jetzt irgendwie Erneuerbare, wir müssen das Stromnetz ausbauen. Da ist immer diese Zahl 500 Milliarden Euro im Raum. Dann haben wir die Redispatch-Kosten, dass wir die Kupferplatte in Deutschland auf die Kette kriegen, mit irgendwie jährlich, glaube ich, 5 Milliarden Euro. Wir müssen unseren Strom im Ausland, also Überschussstrom, dann verkaufen und gleichzeitig zwangsstilllegen wir unsere Kohlekraftwerke, die dann auch wieder bezahlt werden müssen, obwohl sie gar nicht regelmäßig ins Netz sozusagen einspeisen. Das ist ja eine Rieseninneffizienz, oder? So nehme ich sie wahr.
Also wir haben ein Kernproblem. Das Kernproblem besteht darin, dass wir Wind und Photovoltaik ausbauen und Kraftwerke stilllegen ohne Rücksicht auf die Infrastruktur. Das heißt, wir machen einfach. Wir tun so, als könnten wir diese beiden Ziele separat voneinander verfolgen. Und das geht eben nicht. Ein Dreijähriger kapiert, wenn er nur einen kleinen Kreis an Schienen aus seiner Holzeisenbahn hat, dann kann er da nicht beliebig viele Züge draufstellen, sondern er muss dann erstmal seine Eisenbahnschienen erweitern. So, und wir machen das aber nicht, sondern wir stellen fest, es wird immer enger, es wird immer schwieriger und wir machen das mit einer bemerkenswerten Rigidität, dass wir trotzdem weiter Kraftwerke abschalten und dass wir trotzdem weiter die Erzeugung aus erneuerbaren Energien nach oben bringen. Das Einzige, was da hilft, ist, dass man endlich die Realität anerkennt und sagt, das Primat sind die Netze, das Primat ist die Infrastruktur und ich kann mit dieser Infrastruktur nur so viel anstellen, wie sie eben hergibt. Und wenn ich die Infrastruktur nicht schneller ertüchtigt bekomme, dann kann ich eben auch mit meinen anderen Maßnahmen nicht weitermachen. Das ist nicht schön, das bringt uns dem Ziel nicht schneller näher, aber es ist einigermaßen realistisch und es verhindert diese enormen Ineffizienzkosten.
Dann bringe ich es mal ganz kurz auf den Punkt. Wir machen diese Energiewende doch auch, damit langfristig der Strom insgesamt billiger wird. Jetzt sehen wir, dass die Kosten sich eigentlich so horizontal in den letzten Jahren bewegen. Herr von Rohn, ist nicht die Hoffnung da draußen, dass wir durch unsere Elektrifizierung des deutschen Systems, Energiesystems, nicht am Ende doch mit deutlich günstigeren Preisen am Ende rauskommen? Jedenfalls hatte ich das immer so gehofft.
Ich glaube, wir sind nicht mit dem Versprechen gestartet, es wird alles günstiger, wenn wir die Klimaneutralität erreichen. Also das war nicht das Ursprungsversprechen. Was sich jetzt in den letzten Jahren gezeigt hat, ist, dass durch Elektrifizierung und Ausbau der erneuerbaren Energien im Vergleich zu den aktuellen marktlichen Rahmenbedingungen Einsparungen erzielen lassen. Also jetzt ist dieses Versprechen da. Also wir sehen es ja in den Zeiten, wo hohe erneuerbare Einspeisungen sind, sind geringe Großhandelspreise an den Börsen zu verzeichnen. Man muss allerdings natürlich schon sagen, dass wir momentan in einer extremen Hochpreisphase sind aufgrund des hohen Preises für Erdgas, weil wir ja eben kein Erdgas mehr aus Russland beziehen. Jetzt kann man sagen, was hat Erdgas jetzt mit Strom zu tun? Gaskraftwerke setzen sehr häufig halt die Preise in den Zeiten, wo wir nicht erneuerbare Energien haben. Und deswegen ist dieser Erdgaspreis sehr maßgeblich. Perspektivisch wird der Preis aus fossilen Kraftwerken auch weiterhin hoch sein. Dann vor allen Dingen politisch gewollt durch den hohen CO2-Preis und dann wahrscheinlich ansteigenden CO2-Preis, weil hier ein Knappheitssignal aus dem Markt kommt. Das heißt, aufgrund dieser Rahmenbedingungen führt sozusagen erstmal auf der Erzeugungsseite im Großhandel der Ausbau der Erneuerbaren zu sinkenden Strompreisen. Jetzt muss man aber bedenken, dass dieser Großhandelspreis nur einen kleinen Anteil auf der Stromrechnung ausmacht. Das heißt, hier gibt es viele weitere Komponenten. Ein Anteil ist natürlich auch die Nutzung der Netze, die Netznutzungsentgelte, die wir dafür zahlen müssen. Die sind jetzt in den letzten Jahren gestiegen und deswegen in der Summe, sozusagen, wenn wir eine gut synchronisierte Energiewende umsetzen, dann können sozusagen die Strompreise, sage ich mal, gleich bleiben in etwa und damit wettbewerbsfähig sein zu dann steigenden fossilen Energieträgern, die als Alternative da sind.
Herr Bauer, wir sehen jetzt in den letzten Monaten sehr viele Anschlussbegehren von Betreibern von Großbatteriespeichern bei den Übertragungsnetzbetreibern. Was denken Sie, könnten solche Großspeicher, Großbatterien, wenn wir sie ans Netz bringen, auch an den richtigen Standorten wiederum, könnten die eine Lösung sein?
Wenn man die Rahmenbedingungen so setzt, wie Sie es jetzt gerade gesagt haben, unbedingt ja. Und ich sage einfach nur zu. Aber wir sollten dabei bitte die Dimensionen der benötigten Speicher und deren Kosten im Auge behalten, wenn das wirklich was bringen soll. Ich schaue mir ganz gerne mal an, wenn wir ein bestimmtes Problem dann lösen wollen, zum Beispiel über Speicher, was müssen wir denn dann eigentlich tun? Wie viel brauchen wir denn dann? Und ich habe mir jetzt mal den 14. Februar rausgenommen. An dem Tag lagen die Strompreise zwischen 100 und 300 Euro pro Megawattstunde. Also hoch, aber noch nicht exorbitant. Und da haben wir über 24 Stunden hinweg kontinuierlich Strom bis zu knapp 15 Gigawatt, also 15.000 Megawatt, importiert. Und wenn wir jetzt den Ehrgeiz hätten, unsere Importe an so einem Tag wenigstens auf 5 Gigawatt zu deckeln, also nicht mehr bis zu 15 Gigawatt, wir holen uns immer noch 5 Gigawatt aus dem Ausland, aber den Rest holen wir aus einer Batterie, dann brauchen wir dafür eine Batterie bzw. Batteriekapazitäten von insgesamt 131 Gigawattstunden. Und die geschätzten Kosten dafür, würde ich jetzt mal sagen, ich bin da kein so absoluter Spezialist, aber die geschätzten Kosten dafür 26 Milliarden Euro. Die müssen erstmal aufgebracht werden. Batterien können und werden nach meiner Überzeugung eine zunehmende Bedeutung erlangen, einfach weil sie sich bei den derzeitigen Preissprüngen rechnen. Und das ist der Grund, warum jetzt also auch dort diese Anschlussbegehren da sind. Aber bei einer ganzheitlichen Betrachtung gehören natürlich dann auch diese Kosten für diese Batterien zu den Systemkosten unserer Stromversorgung. Diese Stromversorgung bringen wir zuerst mit viel Geld ins Ungleichgewicht, um sie anschließend mit ähnlich hohem Aufwand wieder zu stabilisieren. Und das erscheint mir irgendwie irrational.
Jetzt sagen Sie, in Zeiten von Hellstürmen oder Hellbrisen, also dem Gegenteil von Dunkelflauten, dass wir tatsächlich in Strom ersaufen. Da wäre es doch denkbar, dass alle unsere Großbatterien eines Tages sich tatsächlich vollsaugen. Hat nichts mit den Netzen zu tun, aber tatsächlich mal systematisch könnten wir doch sehr viele Großbatterien in Deutschland platzieren und somit jedenfalls teilweise diese Stromüberschüsse abdämpfen, oder?
Ja, das ist absolut richtig. Und Herr von Rohn hat natürlich absolut recht, wenn er darauf verweist, dass wir ja schon sehr große Batteriekapazitäten stehen haben, allerdings nicht als Großbatterien, sondern eben in Form von Heimspeichern. Die werden immer mehr werden. Die werden immer mehr vor allen Dingen aufgrund der Tatsache, dass eben auch wenn ich nicht ins Netz einspeise, ich trotzdem subventioniert werde. Weil ich nämlich in den Zeiten, wo ich nicht ins Netz einspeise, auch keine Netzentgelte bezahle. Die Netzentgelte bzw. die Netzkosten sind aber trotzdem da. Jeder, der sich eine Photovoltaikanlage aufs Dach setzt, auch ein Balkonkraftwerk, der kann sich an sich die Hände reiben. Denn das, was er bisher an Netzentgelten bezahlt hat, das zahlt jetzt der Nachbar. Also wenn diese Tendenz dann weiter anhält, denn wenn man sich eine Batterie dann zusätzlich in den Keller stellt, dann hat man noch mehr Zeiten, wo man keine Netzentgelte bezahlen muss. Und auf diese Weise bin ich davon überzeugt, da gibt es weiter einen Zubau. Es sei denn, es wird irgendwann da eingebremst, indem man nämlich richtigerweise sagt, jemand, der das Netz braucht, auch wenn er es dann gerade nicht nutzt, wie bei einer Versicherung, der muss doch trotzdem etwas dafür bezahlen. Der kann sich doch nicht einfach für die Zeit aus der Solidarität verabschieden. Also ich bin überzeugt, da wird auch noch etwas passieren. Und jetzt kommt aber der entscheidende Knackpunkt. Wenn wir das Stromnetz durchdigitalisiert hätten, wenn die Verteilnetzbetreiber irgendwie auch nur einigermaßen in dem Tempo vorankämen mit der Installation von Smart Metern, wie das eigentlich vorgesehen war, dann können wir, wenn das alles erreicht ist, das sehe ich deutlich nach 2030, dann kann das alles funktionieren. Aber ich sage eben, wir brauchen eine Lösung jetzt für die nächsten 5 Jahre. Wir können nicht die nächsten 5 Jahre so weitermachen. Und bei den Verteilnetzbetreibern, die haben ja jetzt zum großen Teil, also angeblich mehrfache hundert, blaue Briefe gekriegt von der Bundesnetzagentur, weil sie nicht schnell genug vorankommen mit ihren entsprechenden Maßnahmen. Also es geht einfach nicht. Es geht nicht ohne Fachkräfte. Wir haben nicht genügend Fachkräfte. Also kommen wir nicht so schnell voran, wie wir das wollen.
Herr von Rohn, was sagen Sie dazu?
Zur Ausgangsfrage, Hellbrise, sozusagen die Situation, hohe Erzeugungsspitzen, insbesondere im Frühjahr oder im Sommer, der berühmte Pfingstsonntag. Genau, da auch an die Hörer klare Empfehlung, die Folge mit Leon Hirt bei euch zu hören. Da wurde das ja sehr, sehr schön nochmal auseinandergenommen. Das ganze Thema hat natürlich aus meiner Sicht zwei Dimensionen. Das eine ist das Technische, die Physik als solches. Das heißt, hier bestand die große Sorge, dass wir in tatsächliche Systemstabilitätsprobleme reinlaufen, dass wirklich mehr erzeugt wird und trotz Maßnahmen dann abgenommen wird, hier ein Ungleichgewicht entsteht. Und deswegen hat man ja auch gesehen, das war parteiübergreifend dann auch als Problem anerkannt. Und deswegen haben wir ja jetzt zum 25.02. auch noch das Solarspitzengesetz bekommen, was jetzt schon in Kraft ist, was diese vor allen Dingen technische Komponente adressiert, dass wir nicht in dieses Problem kommen. Das zweite ist die marktliche Komponente, dass wir hier einfach Mengen nicht nutzen, die dann vielleicht da sind, es zu einer Abregelung kommt in dieser Überproduktion. Da muss man einerseits sehen, dieser Strom ist dann auch nicht viel wert. Genau, der liegt dann bei null oder teilweise sogar negativen Preisen. Es wäre natürlich schön, wenn diese Flexibilitäten dann da wären, dass das genutzt wird und diese Stromerzeugung ja nicht einfach vom Tisch fällt. Es ist aber auch nicht das Ziel, dass wir immer jede KWH bis zum Ende mal voll nutzen. Also auch im Zielbild ist es völlig legitim, dass wir vielleicht dann in solchen Zeiten ein paar KWHs, MWHs, GWHs verlieren und müssen nicht sozusagen jede hier Stunde dort nutzbar machen. Und auch das Netz als solches muss nicht auf die letzte KWH dann ausgebaut werden. Das wird dann sozusagen auf der Seite zu teuer. An sich ist es natürlich so, dass solche Marktsituationen mit niedrigen Preisen ein Signal in den Markt geben und eine Reaktion auslösen. Das heißt, genauso wie hohe Preise als solches per se nicht schlecht sind in den frühen Abendstunden, reizt es natürlich ein anderes Verhalten an oder auch entsprechende Investitionen. Die Batterien, über die wir gerade gesprochen haben, die jetzt alle in den Markt kommen, die kommen ja wegen dieser großen Preisunterschiede in den Markt rein. Kritisch ist es dann nur, wenn diese Signale nicht bei denjenigen ankommen. Und da sind wir wieder bei dem Thema Digitalisierung, Smart Meter, was Herr Bauer gerade skizziert haben. Wenn sozusagen die Reaktion gar nicht möglich ist, weil ich davon keinen Vorteil habe, diese Preisunterschiede zu nutzen, dann haben wir natürlich ja hier dieses Potenzial verschwendet, was dann eigentlich gehoben werden könnte.
Herr Bauer, sprechen wir über Strompreiszonen. Leon Hirt hatte hier im Podcast ja eine Alternative skizziert. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. Da ging es um lokale Knotenpunktpreise. Das heißt, da würden alle Stromverbraucher, die an einem Transformator hängen, eigene Strompreise bekommen. Immer mit dem Ziel, dass diese dann auch physisch Realität dann abbilden würden. Was halten Sie denn von dieser Alternative?
Wenn jeder Transformator angebunden ist und gesteuert werden kann zentral, dann funktioniert das prima. Jetzt muss ich halt einfach sagen, in der Theorie ist das mit diesen Nodalpreisen bestimmt eine interessante Idee. Aber sorry, ich bin zu sehr von der realistischen zeitnahen Umsetzbarkeit geprägt, als dass mich das jetzt vorrangig interessiert. Wir stehen heute vor ganz massiven Problemen, die sich ohne ziemlich radikale Gegenmaßnahmen weiter verschärfen werden. Also wir brauchen Notmaßnahmen noch in diesem Jahr und weitere, die innerhalb der nächsten Jahre wirksam werden. Und das erwähnte Konzept, das benötigt jedenfalls ein durchdigitalisiertes Netz. Da sind sich Herr von Run und ich ja absolut einig. Und die Verteilnetzbetreiber stehen vor den Problemen, die ich Ihnen ja auch gerade schon geschildert habe. Die haben einfach kein Fachpersonal und kommen organisatorisch und technisch nicht hinterher.
Also Herr Bauer, Sie sagen im Prinzip, der Weg muss sein in mehr Strompreiszonen in Deutschland, irgendwie Systemwechsel, wie auch immer. Aber wir kriegen es sowieso nicht kurzfristig auf die Kette. Also, was wäre Ihr Vorschlag?
Also Strompreiszonen sind etwas anderes als Nodal Pricing. Wie Sie schon richtig gesagt haben, das Nodal Pricing ist extrem kleinteilig. Da muss ich runter bis auf den Transformator. Strompreiszonen sind ein relativ grobschlächtiges Instrument. Bei einer Strompreiszone wird eben einfach gesagt, an einer bestimmten Stelle wird quasi ein gedanklicher Cut gemacht und auf der einen Seite des Engpasses gibt es einen Markt und auf der anderen Seite auch. Und das haben wir ja heute in Europa. Die einzige Errungenschaft des integrierten europäischen Strommarktes war ja die gemeinsame Strompreiszone von Deutschland und Österreich. Und wie Sie alle wissen, ist die 2018 aufgekündigt worden. Weil eben das aus verschiedensten Gründen sich einfach nicht mehr hat aufrechterhalten lassen. Und jetzt geht es halt darum, dass wir diese Engpässe haben. Ob es jetzt Sinn macht, eine Strompreiszone einzuführen oder nicht in Deutschland, die ganz, ganz massiven organisatorischen Aufwand erfordert, massiven Umstellungsaufwand verursacht bei den Unternehmen und vor allen Dingen Unternehmen in die Situation bringt, dass sie jetzt auf einmal zwei Standorte haben und die stehen dummerweise auf der gegensätzlichen Seite des Stroms. Das heißt also, die müssten, wenn sie sich entsprechend dem Preissignal verhalten, dann müssten sie ja im Süden ihr Werk im Grunde genommen zumachen und das im Norden aufbauen. Jetzt ist die Frage, wollen wir das? Vor allen Dingen wollen wir das vor dem Hintergrund, wie wir die Zukunft sehen. Und da heißt es ja immer noch, wir wollen die Netze eigentlich so stark ausbauen, dass diese Engpässe weitestgehend verschwinden. Dass das heute nicht passiert, liegt daran, dass bei dem Hase-Igel-Spiel, wer ist schneller, der Netzausbau oder der Ausbau der Windkraft im Norden, halt im Moment immer die Windkraft gewinnt. Aber gehen wir mal davon aus, dass das irgendwann rational wird und wir kommen tatsächlich hinterher mit dem Netzausbau. Dann bräuchten wir auch keine Strompreiszone mehr. Das heißt also, es ist so ein bisschen das Credo, wenn wir sagen, das funktioniert eh nicht, das wird immer so sein, dass wir diese permanenten Engpässe haben, dann gibt es auch keinen Weg dran vorbei, dass wir Strompreiszonen einfügen. Wenn wir aber eigentlich noch daran glauben, wir kriegen das irgendwie in den Griff, dann sollte man das um Himmels Willen jetzt nicht machen, weil es ein Riesenaufwand ist für alle Beteiligten, der dann im Grunde genommen sich vielleicht in 5 Jahren ja als völlig unnötig erweist.
Herr von Rohn, wie beurteilen Sie das, mehrere Strompreiszonen?
Erstmal von der Theorie, von der ökonomischen Theorie, im Sinne, die richtigen Preissignale zu setzen, anzureizen, dass sich Verbraucher und Erzeuger an die Stellen platzieren, wo es vom System am meisten Sinn macht. Absolute Zustimmung. Dann wäre natürlich eine möglichst kleine Strompreiszone und die kleinste ist dann sozusagen ein Knoten, ein so ein Umspannwerk, wo dann sozusagen sich ein Preis bildet. Also das heißt, wenn ich sozusagen von der Theorie komme und ein möglichst kosteneffizientes System aufsetzen möchte mit den richtigen Anreizen, dann ist so ein kleinteiliges Preissystem zielführend. Der Punkt ist allerdings natürlich die Praktikabilität und die Umsetzung und natürlich auch das Politische dahinter. Also wir müssen ja immer im Hintergrund behalten, dass ganz viele Dinge, wie wir unser Energiesystem aufgebaut haben, politisch geprägt sind. Also auch einfaches Beispiel, das kleine Häuschen irgendwie weiter weg vom Dorfkern zahlt ja auch die gleichen Netznutzungsentgelte, obwohl dort ja vielleicht das nicht das richtige Preissignal ist. Und so, das sind politische Entscheidungen, die mal getroffen worden sind. Genauso, wir hatten ja mit dem Thema Arbeitspreis, Leistungspreis, Netznutzungsentgelte dieses Thema. Das ist ja auch nicht verursachergerecht unbedingt. Also das sind politische Entscheidungen, die mal getroffen wurden, weil man gesagt hat, so als Gemeinschaft können wir damit besser leben. Und man sieht es ja tatsächlich parteiübergreifend in Deutschland, aus den unterschiedlichsten Gründen ist man letztendlich gegen eine Aufteilung und das wird wahrscheinlich dann der politische beziehungsweise gesellschaftliche Wille sein, der dort sticht. Der Knackpunkt ist, wir können das allerdings nicht alleine entscheiden, weil das, was wir dadurch verursachen, dass wir nur ein Marktgebiet haben, sind Probleme bei unseren Nachbarn. Das heißt, wir haben jetzt tatsächliche Flüsse durch die Marktgebiete unserer Nachbarn, weil wir unseren eigenen Netzausbau nicht hinkriegen und die finden das gar nicht lustig und das ist ja das Problem, nicht eine grundsätzliche politische Entscheidung, wir hätten gerne mal irgendwie Knotenpreise, sondern die Ursache dieser ganzen Diskussion ist, dass wir bei unseren Nachbarn Probleme verursacht haben und wir jetzt dafür eine konkrete Lösung aufzeigen müssen.
Also, liebes Publikum, Sie merken, das Ganze ist sehr, sehr kompliziert. Herr Bauer, können wir Sie an dieser Stelle kurz bitten, einfach mal 20 Jahre zurückzuspulen zur Liberalisierung des Strommarkts in Europa, grundsätzlich Stichwort Single-Buyer-Prinzip. Wie war das denn vor 20 Jahren, bevor die Energiewende so richtig reingekickt hat?
Also vor 20 Jahren hatten wir ja noch die Zeiten der Monopole. Das heißt also, es gab große Unternehmen. Diese großen Unternehmen hatten die Kraftwerke. Davon waren einige teurer, davon waren einige billiger. Die Merit-Order hat sich sozusagen innerhalb des Unternehmens, innerhalb der großen Unternehmen abgespielt. Und die Unternehmen haben dann an Tarifkunden und Sondervertragskunden halt den Strom abgegeben. Das heißt, diese Unternehmen sind vorgegangen nach einem Durchschnittspreisprinzip. Und dieses Durchschnittspreisprinzip haben wir heute auch immer noch aktiv, zum Beispiel in großen Teilen Chinas, aber auch in Teilen der USA. Das Prinzip dieses sogenannten Single-Buyer-Systems läuft also nicht notwendigerweise auf Unternehmensebene, sondern es geht einfach darum, dass es eine Instanz gibt und an diese Instanz wird der Strom verkauft. Single-Buyer-Prinzip ist eben, es gibt eine Stelle, diese Stelle kauft allen Strom, der erzeugt wird. Und diese Stelle verkauft den Strom dann nach irgendwelchen Prinzipien an die Industrie, an das Gewerbe, an die Privatkunden nach festen Tarifen. Und diese Stelle, die muss natürlich entsprechend autorisiert sein, die kann es sich natürlich leisten, dann den Strom abzugeben nach dem Prinzip Cost Plus. Denn es ergeben sich Mischkosten aus allen Kraftwerken zu unterschiedlichen Zeiten und die werden dann eben an die Verbraucher abgegeben nach einem Durchschnittspreisprinzip und nicht mehr nach dem Grenzpreisprinzip. Und dass das Grenzpreisprinzip uns in den nächsten 10 Jahren noch massiv in Probleme bringen wird, dass also auch leider Gottes auf der Ebene der EU-Kommission noch überhaupt kein Plan existiert, wie man eigentlich das verhindern will, dass, obwohl wir eigentlich wollen, dass bei immer mehr Grünstrom der Strom immer billiger wird, damit die Transformation funktioniert. Faktisch wird aber, solange das grenzpreissetzende Kraftwerk immer noch ein fossiles Kraftwerk ist, geht durch den Emissionshandel der Preis immer weiter nach oben. Das ist tatsächlich auch ein generisch systemimmanenter Fehler. Und der war absolut sicher vorhersehbar und der ist auch diskutiert worden, schon vor 10 Jahren mit den entsprechenden Stellen. Nur dummerweise hat man aus irgendeinem Grund das nicht ernst genommen. Und das wird uns selbstverständlich einholen. Also viele von den Dingen, die wir jetzt besprechen, da muss ich Sie gar nicht davon überzeugen, sondern da kann ich mich einfach zurücklehnen, muss nur warten. Das kommt von ganz alleine.
Ja, ich fasse es mal zusammen. Früher war es dann offenbar so, dass ich gar keine Auswahl meinem Stromanbieter hatte. Das waren die Stadtwerke, die ganze Zeit alle meine Nachbarn versorgt haben, dieses Single-Buyer-Prinzip. Jetzt ist dieser ganze Strommarkt sehr liberalisiert, sehr komplex und hat halt diese Kinderkrankheiten. Kann man diese beiden Prinzipien nicht irgendwie verheiraten? Gibt es nicht irgendwie was dazwischen, Herr von Rohn, dass man quasi diese Single-Buyer-Prinzipien wie früher dann irgendwie doch heute noch anwendet und diese Merit-Order-Prinzipien doch irgendwie reformiert, sodass wir einen besseren, grüneren Preis irgendwie hinkriegen in der Zukunft?
Da gibt es natürlich Ideen, aber tatsächlich bin ich vom bestehenden System, was Merit-Order angeht und damit der Preisbildung und Markträumung eigentlich überzeugt. Also ich sehe das als ein System, was kostenminimal den Kraftwerkseinsatz bestimmt und sozusagen nicht irgendwie von oben durchgerechnet, sondern sozusagen im Markt entsteht dieser Preis und es kommen die günstigsten Kraftwerke zum Einsatz. Die Diskussion, die jetzt aufgekommen ist, dies zu ändern, hat letztendlich zwei Ursachen, und zwar jeweils an den beiden Enden der Preisskala. Einerseits gab es sehr, sehr hohe Preise, gerade in der Energiekrise, wo dann die sogenannten Übergewinne entstanden sind, wo man gesagt hat, hey, das ist ja nicht fair, das sind jetzt so riesige Preise und da sind jetzt irgendwelche Erzeugungsarten, die jetzt sich eine goldene Nase verdienen. Auf der anderen Seite, das merken jetzt auch viele Investoren, die jetzt große PV-Anlagen gebaut haben, merken jetzt, oh ja, zwischen 10 und 2 Uhr verdiene ich ja eigentlich nie Geld. Da ist ja der Preis an der Börse null und ich kriege jetzt doch ein bisschen Sorge, dass ich diese Investition refinanziert bekomme, weil ich habe viel Geld ausgegeben und ich kann nur meinen Strom an der Börse verkaufen. Und wenn das jetzt immer schlimmer wird aus der Sicht des Investors, das heißt immer häufiger negative oder Preise nahe null auftreten, dann refinanziere ich meine Anlage nicht. Das sind so ein bisschen die zwei Punkte, glaube ich, warum diese Merit-Order-Prinzipien jetzt nochmal diskutiert werden, ob das sozusagen auf Dauer funktioniert, die richtigen Anreize für die Investitionen in Erneuerbare zu setzen. weil dann sozusagen immer, ich verdiene ja damit nichts. Und andererseits vermeiden wir sozusagen Übergewinne in Zeiten, wo wir dann diese Wasserstoffkraftwerke einsetzen. Da würde ich von der Theorie sagen, es funktioniert trotzdem. Also es ist so, dass sozusagen diese PV-Anlagen im Prinzip dann ihr Geld in diesen wenigen Stunden an den Rändern verdienen müssen, wo ja dann teilweise auch noch diese hohen Preise auftreten. Zumindest unsere Modelle zeigen, dass das natürlich hier dann die Erlöse sinken, aber sozusagen die Rendite, die da möglich ist, noch da ist. Und zum Zweiten ist, dass zunehmend auch neue Nachfrage in den Markt kommen, die dann auch preissetzend sind in solchen Zeiten, weil die Nachfrage groß wird. Also bidirektionales Laden, Elektrolyseure etc. Und dann auch wir natürlich viele Stunden haben, wo der Preis null ist. Wir haben aber ein paar Stunden, wo er sehr hoch ist. Aber wir haben auch noch so eine Phase mit, sage ich mal, ganz erträglichen Preisen. Und grundsätzlich diese Preissprünge nach oben oder unten setzen ja auch wieder Signale in den Markt, richtig zu investieren, entsprechend Kapazitäten aufzubauen, Batterien aufzubauen, um die hohen Preise mitzunehmen, beziehungsweise den Verbrauch in die Zeiten zu legen, wo der Preis niedrig ist. Ja.
Jetzt zum Abschluss, wo wir Sie hier in diesem Podcast beide haben, müssen wir nochmal das Thema Kernkraft anschneiden. Das wurde im Wahlkampf ja doch relativ häufig auch diskutiert, ob Kernkraft wieder zurückkommen soll. Herr Bauer, Sie sind eigentlich ein Energiewende-Fan, gleichzeitig haben Sie aber auch einen Kernkraft-Hintergrund. Was denken Sie, wird das nochmal ein Revival geben für die Kernkraft?
Ich bin ein überzeugter Unterstützer einer gut gemachten Energiewende, die unter dem Primat steht, dass die Akzeptanz der Bevölkerung und die internationale Wettbewerbsfähigkeit der Industrie erhalten bleibt bzw. wiederhergestellt wird. Und das ist derzeit nicht der Fall. Das heißt, ich bin kein Fan dieser Energiewende, so wie sie heute gemacht wird. Das muss ich jetzt einfach loswerden. Und was die Kernkraft anbelangt, da möchte ich gern Ihre Frage differenziert beantworten. Wir haben vor nicht allzu langer Zeit drei voll funktionsfähige und im EU-Maßstab auch relativ moderne Kernkraftwerke stillgelegt. Und wenn sich deren Rückbau anhalten und zu vertretbaren Kosten umdrehen ließe und das Ganze dann idealerweise auch noch genehmigungstechnisch und regulatorisch in einer absehbaren Zeit realisierbar wäre, würde ich sagen unbedingt. Aber bislang gibt es da wenig Begeisterung auf der Seite der ehemaligen Betreiber. Also wäre schlicht mein Petitum, die Wiederinbetriebnahme dieses Mal vorbehaltlos prüfen und dann entscheiden. Entweder das geht oder es geht nicht. Wenn es geht, zu wirtschaftlichen Konditionen und in einem überschaubaren Zeitraum, sollte man es aus meiner Sicht tun. Für den kompletten Neubau, und ich glaube, dahin zielte so ein bisschen Ihre Frage, sehe ich unter wirtschaftlichen und zeitlichen Aspekten aber wenig Chancen, denn da sprechen wir a priori über 10 Jahre plus. Wer würde darauf setzen, wie unser Energiesystem, unsere Politik, die ganze Energiewende in 10 Jahren aussieht? Da kann sich das zwischendrin schon wieder 3-mal gedreht haben. Und insofern glaube ich einfach, das wird bei uns nicht passieren. Ein bisschen anders sieht es aus mit diesem neuartigen Konzept der Small Modular Reactors. Dieses technische Konzept, das erscheint recht attraktiv, aber halten wir fest, wieder realitätsnahe, einen kommerziell nutzbaren Prototypen dieses Reaktors gibt es noch nirgendwo. Und bei dem diesbezüglich führenden Unternehmen ist der Verkauf erst nach 2030 angekündigt. Also würde ich da einfach erstmal sagen, abwarten.
Herr von Rohn, letztes Wort überlassen wir Ihnen. Sie wohnen in München, in Bayern. Dort wohnt auch ein Ministerpräsident, der durchaus sich vorstellen kann, auch Kernkraftwerke wieder in Bayern ans Netz zu nehmen. Sie werden ja bestimmt auch ständig mit dieser Frage konfrontiert. Atomkraft in Bayern, wird es das geben?
Für mich war das aus meiner Wahrnehmung vor allen Dingen Wahlkampf und wahrscheinlich hätte es sich jetzt im Koalitionsvertrag genauso wie niedergeschrieben, im Sinne, schauen wir uns nochmal an, prüfen wir nochmal, wir investieren weiter in Forschung und dann wäre das Thema erledigt gewesen. Ich bin gespannt, während wir hier aufnehmen, kam ja die Meldung raus von Nukem, dass die jetzt sozusagen gesagt haben, wir würden das hinkriegen. Das ist die Gesellschaft, die den Rückbau organisiert, bis 2030 für ein paar Milliarden, die wieder ans Netz zu bringen. Jetzt bin ich gespannt, was das für die Koalitionsverhandlung bedeutet, weil dadurch wird das dann wahrscheinlich dann doch noch mal ein bisschen mehr Schwungmasse bekommen. Aber meine persönliche Einschätzung ist, es wird nicht wieder zum Wiedereinstieg kommen.
Ja, herzlichen Dank Ihnen beiden für Ihre Einschätzung und Ihre Expertise. Liebes Publikum, wir haben heute hier sehr, sehr viele unterschiedliche Themen angesprochen. Schreiben Sie uns doch mal bitte in die Kommentare, was Ihre Meinungen dazu sind. Bestimmt sind auch sehr, sehr viele Fragen entstanden, die auch bitte alle in die Kommentare. Und ansonsten hören oder sehen wir uns wieder am nächsten Sonntag. Machen Sie es gut bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Tschüss.
Wie immer freue ich mich, dass du zugehört hast. Wenn du uns noch weiter unterstützen willst, dann bewerte den Geladen-Podcast doch gerne in deiner Podcast-App. Das ist immer ganz wertvoll für uns. In Spotify und Apple, da gibt es dazu diese 5-Sterne-Funktion. Ein bisschen versteckt, aber die findest du bestimmt. Da kannst du auch gerne reinschreiben, was wir vielleicht in Zukunft noch besser machen können. Abonnier gerne diesen Kanal und empfiehl uns auch bei deinen Freunden und Bekannten weiter. Bedanken wollen Daniel und ich uns wie immer bei allen Gesprächsgästen, speziell bei unseren Partnerinstituten, die das hier überhaupt möglich machen. Und natürlich bei all denen, die uns auch hinter den Kulissen sonst noch helfen.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.